Deutschlandfunk, Andruck.
Was man schon heute mit ChatGPT, Claude und Co. anstellen kann, erscheint manchmal wirklich magisch. Dabei könnte das erst der Anfang sein, sagt der Journalist Janosch Delker. Er berichtet seit Mitte der 2010er Jahre über künstliche Intelligenz, also lange bevor der große Hype um die Technologie begann. Lange Zeit war er Reporter bei Politico. Seit einigen Jahren arbeitet er als Chief Technology Correspondent für die Deutsche Welle in Berlin. Janosch Delker hat also nicht nur die aktuellen Innovationen im Blick, sondern weiß auch, was uns in Zukunft erwarten könnte. Und in seinem neuen Buch Der Gedankencode erzählt er von einer solchen Zukunftstechnologie, dem KI-Gedankenlesen. Hallo Herr Delker.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Dass unsere eigenen Gedanken durch eine KI überwacht, analysiert und genutzt werden, so beschreiben Sie es, sei keine Zukunftsmusik, sondern findet eigentlich schon heute statt. In beliebten Social-Media-Apps wie TikTok zum Beispiel. Wie machen diese Apps das?
Ja, ich glaube, da handelt es sich um einen Vorläufer von dieser gedankenlesenden KI. Ich bezeichne sie als Mind-Reading-AI in dem Buch, weil der englische Begriff Mind noch mal ein bisschen breiter ist als Gedanken. Die Algorithmen, die hinter Plattformen wie TikTok stehen, lesen keine Gedanken, aber sie schätzen Gedanken. Und das machen sie so gut, dass man manchmal fast das Gefühl hat, sie kennen einen besser, als man sich selbst kennt. Und das hat uns über die letzten 5 bis 10 Jahre mehr und mehr daran gewöhnt, dass Technologie immer besser zu verstehen scheint, was wir denken und fühlen. Und aus dem Grund bezeichne ich diese Algorithmen, die hinter den großen sozialen Medien oder sozialen Plattformen stehen, als Vorläufer dieser Mind-Reading-AI.
Und dann gehen Sie ja in Ihrem Buch quasi die Eskalationsstufen so langsam durch, von diesem losen Gedankenraten, was man bei TikTok und Ähnlichem findet, über die Erkennung von Emotionen, über Videos, bis hin zur Kontrolle der Gedanken durch Implantate. An welchem Schritt dieser verschiedenen Stufen sind wir denn jetzt, was so Prototypen angeht, inzwischen angekommen?
Also es gibt mittlerweile schon einige Programme, die auch genutzt werden, wo beispielsweise Persönlichkeitsanalysen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchgeführt werden. Es gibt, Sie haben die gerade schon erwähnt, die sogenannte Emotionserkennung. Das sind Programme, die unser Äußeres analysieren und darauf basierend Rückschlüsse ziehen darauf, wie wir uns fühlen in einem Moment. Die Programme sind schon wirklich in der Breite im Einsatz. Also das ist lange Realität. Wenn es nun darum geht, dass Technologie auch Körperdaten über uns oder direkt Gehirnaktivität ausliest und diese auswertet bezüglich dessen, was wir in dem Moment gefühlt oder gedacht haben, dann befinden wir uns eher an so einem Punkt, wo es sehr viel in der Grundlagenforschung passiert, wo auch erste Experimente schon wirklich sehr vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben und wo wir den Proof of Concept mittlerweile gesehen haben. Also es funktioniert. Gleichzeitig sind wir von der breiten Verbreitung dieser Technologien noch ein paar Jahre entfernt.
Und wenn Sie sagen, da findet viel in Grundlagenforschung statt, wer ist das, der daran forscht? Sind das staatliche Universitäten? Sind das kleine Start-ups? Sind das große Technologiekonzerne?
Alle drei. Aber das Interessante ist, wenn man sich anschaut, wer ganz vorne mit dabei ist, dann sehen wir wirklich die großen Tech-Konzerne dieser Welt. Also Meta, früher Facebook, ist sehr stark vertreten in diesem Feld. Auch DeepMind, das ist ein ehemaliges Startup, das mittlerweile Teil ist von Google, von der KI-Grundlagenforschung bei Google. Das heißt, die großen Tech-Konzerne unserer Welt sind wirklich ganz vorne mit dabei.
Und was wollen die mit den Daten? Was wollen die mit unseren Gedanken dann anstellen?
Das ist die gute Frage. Das ist auch eine Frage, die ich einem Grundlagenforscher, einem Neurowissenschaftler bei Meta so gestellt habe in meinem Buch. Und seine Antwort hat mich überrascht. Denn er hat gesagt, ehrlich gesagt, ist er sich selbst da gar nicht so sicher. Zunächst wirkt der Weg hin zum Produkt sehr schwierig vorzustellen von dieser Grundlagenforschung. Gleichzeitig sind diese großen Unternehmen natürlich kommerzielle Player. Also sie machen Forschung, um in irgendeiner Form einen Vorteil daraus zu ziehen. Sei das, dass sie bestimmte Entwicklungen vorhersehen und nicht davon überrascht werden, oder sei es, dass sie einen Vorteil haben, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Wettbewerbern. Und meine Hypothese, die ich in diesem Buch aufstelle, ist, dass diese Technologien, über die wir hier sprechen, die Art und Weise revolutionieren werden, wie wir mit Computern interagieren. Das heißt, wir werden zunehmend an den Punkt kommen, wo wir gar nicht mehr bewusst Befehle geben an den Computer, sondern in dem Computer verstehen, welche Wünsche wir in dem Moment haben und unmittelbar darauf reagieren.
Und die Einsatzfälle sind ja dann nicht nur noch tollere Social-Media-Apps, sondern sie beschreiben dann auch ganz konkrete Fallbeispiele, wie den Fall von Sarah, einer Amerikanerin mit schweren Depressionen, der ein Gerät eingesetzt wird, das quasi immer einen gewissen Gegenimpuls ins Gehirn sendet, wenn es merkt, dass ein Gehirnareal aktiv wird, das mit den Depressionen zusammenhängt. Das klingt dann einerseits natürlich genial, man kann damit psychische Erkrankungen viel besser heilen. Mich hat es aber gleich völlig aufschrecken lassen, weil mein erster Gedanke war, super, jetzt richten wir eine Welt ein, in der viele Menschen sehr, sehr unglücklich sind, schwer mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Statt die Welt zu ändern, setzen wir dann aber einfach Implantate ein, damit sie wieder glücklich sind. Ist dieser Gedanke ganz falsch oder ist das tatsächlich irgendeine Art von Dystopie, die da aufscheint?
Es ist ein interessanter Gedanke. Ich finde, bei Technologie sollte man immer eine Sache im Hinterkopf behalten. Und das ist, dass Technologie per se weder gut ist noch böse und vor allem nicht neutral. Das ist ein relativ bekannter Ausspruch von Melvin Kranzberg, Technologiehistoriker, stammt aus den 80er Jahren, also aus einer ganz anderen Zeit. Aber ich denke, er ist nach wie vor aktuell oder vielleicht aktueller denn je. Und was Melvin Kranzberg auch schrieb damals war, dass Technologie eine sehr menschliche Angelegenheit ist. Also so verstehe ich ihn. Technologie ist menschengemacht, sie wird von Menschen entwickelt und dabei programmieren sie alle ihre Vorstellungen und Ideale in diese Technologie hinein. Zum Teil auch ihre Vorurteile und das ist gefährlich. Und gleichzeitig wird Technologie von Menschen eingesetzt und sie entscheiden, für welche Zwecke sie sie einsetzen. Und dieses ganze Gebiet, Einsatz von Gehirn-Computer-Schnittstellen in der Medizin, im medizinischen Gebrauch, ist unglaublich vielversprechend. Der Fall, den Sie erwähnt haben von dieser Patientin, die hat gesagt, nach dem Moment, als ihr dieses Gerät eingesetzt wurde und zum ersten Mal angestellt wurde, hat sich ihr Leben von Grund auf verändert. Aber gleichzeitig ist auch das Potenzial, diese Technologien zu missbrauchen, extrem groß. Denn sie funktionieren in beide Richtungen. Also man kann nicht nur Gedanken auslesen, man kann auch in sie hineinschreiben und sie bis zum bestimmten Punkt lenken und leiten. Und natürlich ist da das Missbrauchspotenzial für Manipulationen groß.
Ja, Sie beschreiben ja dann zum Beispiel auch einen Unternehmer, der seine Vision vorstellt, dass er eine Art iPhone fürs Gehirn entwickelt, auf das man dann Apps spielen kann, um gewisse Gefühle auszulösen. Das ist dann natürlich angesichts dessen, dass viele von uns nicht mal von TikTok wirklich noch loskommen, extrem besorgniserregend. Wie plausibel sind denn solche Szenarien wirklich?
Also, dass das kommt, da bin ich mir sehr sicher. Denn es wird im Silicon Valley, aber auch woanders in der Welt, extrem viel Geld investiert in diese Felder. Und wie ich schon sagte, der Proof of Concept ist da. Diese Technologien funktionieren. Jetzt geht es darum, sie massentauglich zu machen. Das heißt, minimalinvasive oder gar non-invasive Gehirn-Computer-Schnittstellen zu finden. Daran wird gearbeitet. Und ich glaube, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren da Durchbrüche passieren werden. Und dann werden wir auch sehen, dass diese Technologien in die Breite gehen. Und ich denke, wir müssen jetzt dieses dystopische Potenzial, von dem Sie gesprochen haben, diskutieren. Denn ich berichte ja sehr lange über künstliche Intelligenz, habe sehr viel mich mit den Computerwissenschaften beschäftigt über die Jahre. Ich habe weniger mir angeschaut, die Disziplinen, die sich mit unserer Intelligenz befassen, also den Neurowissenschaften, die Psychiatrie, die Psychologie. Das habe ich in meinem Buch anders gemacht. Und da war es doch sehr eindeutig, dass all diese Menschen, die sich gut auskennen mit unserer seelischen Gesundheit, mit unserem Gehirn, mit unserem Denken, sehr besorgt waren über das Missbrauchspotenzial und auch das Abhängigkeitspotenzial eben dieser Technologien.
Und angesichts dessen ist es kein Wunder, dass es mehr Rufe nach der Regulierung solcher künstlichen Intelligenzen gibt. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja dann auch sehr genau, wie es zum AI Act der EU gekommen ist. Oft liest man dazu ja den Spruch, the US innovates, the EU regulates, mit dem man sich quasi über einen vermeintlichen Regulierungswahn der EU lustig macht. Bei Ihnen klingt es dann aber schon ein bisschen anders, als ob die Industrie da sehr viel Einfluss auch genommen hätte und als gäbe es noch nicht genug Regulierung. Warum?
Jein. Also ich würde sagen, ja, die Industrie hat da großen Einfluss genommen. Das ist auch nicht ungewöhnlich und erstmal auch nicht schlecht, denn das Fachwissen aus der Industrie abgefragt wird, um Technologie zu regulieren, ist eine gute Sache und das ist wichtig. Aber als jemand, der eben diese Entstehung dieses AI-Acts sehr eng verfolgt hat, lange Jahre auch als Reporter bei Politico, die sozusagen sich damals vielleicht als einziges Medium wirklich auch dafür interessiert haben, habe ich das schon gemerkt, dass die Industrie da sehr stark ihre Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, gute Regulierung schafft die Balance zwischen Risiken vermeiden oder abschwächen und gleichzeitig Innovationen nicht bremsen. Mein Gefühl ist, der AI Act ist da ein guter Anfang. Es wird sich sehr viel noch zeigen über die nächsten Jahre. Es wird auch sehr viel von Gerichten entschieden werden. Und das ist ganz normaler Teil des Gesetzgebungsprozesses. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, für diese Technologien, über die ich in meinem Buch schreibe und über die wir jetzt auch sprechen, reicht der AI Act bei weitem nicht aus. Also da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es um Fragen wie Neurorechte. Es geht um Fragen wie, brauchen wir Grundrechte, die explizit den Schutz unserer Gedanken festlegen, beziehungsweise tun das momentan bestehende Grundrechte schon. Das sind ganz, ganz entscheidende Fragen, die wir jetzt diskutieren müssen, denn in ein paar Jahren könnte es vielleicht schon zu spät sein.
Janosch Stelka, Chief Technology Correspondent der Deutschen Welle und Autor des Buches Der Gedankencode. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und sein Buch Der Gedankencode, wie künstliche Intelligenz unser Denken entschlüsselt und wir trotzdem die Kontrolle behalten, ist in der Edition Mercator bei CH Beck erschienen. 206 Seiten kosten 16 Euro.